Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich möchte mit euch über Betrachtungsweisen oder Anschauungen sprechen. Anschauen, da ist ja das Wort Anschauen mit drin. Wie sehe ich Dinge, wie nehme ich sie wahr? Das können kleine Dinge sein, wie wenn der Jakob sagt, Baseballcamp, Halligalli. Da zucke ich innerlich zusammen, weil ich Halligalli, ich weiß nicht, was das Wort bedeutet, aber ich fühle es negativ für mich. Müssen wir nachher sprechen, wie du das positiv fühlst. Dann gibt es andere Anschauungen. Ja, ich möchte euch alle einmal bitten, jetzt auf die Uhr zu gucken und wahrzunehmen, wir haben noch ganz, ganz viel Sonntag vor uns. Und ich musste eben innerlich, weil ich weiß, wie viele Zettel ich hier habe, einige Dinge unter das Kreuz bringen. Weil ich mir dachte, Mensch, wieso singen die nicht, wieso reden die so viel? Tut mir leid, Lilly, dass dieser Gedanke im Herzen war. Warum macht der Jakob so lange an der Moderation? Und dann kommt auch noch die Kindergeschichte. Ach Nelly, die macht doch immer so lange. Und ich soll auch noch predigen. Vielleicht geht es euch ähnlich. Aber ich glaube, wenn wir das Wirken Gottes auf 90 Minuten einschränken und er vielleicht in der 91. Minute das siegreiche Tor in unserem Leben schießen möchte, dann bitte ich euch, meine gnädige Verlängerung für die Predigt heute. Betet im Stillen mit mir, dass Gott einfach offene Herzen schenkt, vielleicht auch über die 90 Minuten, dass er Konzentration gibt, die wir vielleicht sonst nicht hätten, dass wir einfach ein Stück weit hineinhören können, was Gott vielen aufs Herz gelegt hat. Ich bin dankbar für die vielen Beiträge, die da waren, weil ich denke, in vielen Dingen liegt Wirken Gottes drin, was wir für unser Leben mitnehmen können. So, Anschauungen, ich starte. Dürfte ich einmal die Folie haben? Ich starte mit Lebensanschauungen. Vielleicht sehen wir unser Leben wie so in diesem rechteckigen Kasten, in dieser Linie. Unser Leben startet mit Geburt und irgendwann mal ist der Tod. Ich bin zufällig auf die Welt gekommen, lebe mein Leben, sterbe irgendwann mal. Und wenn ich nicht prominent war, tauche ich in keinen Geschichtsbüchern auf. Das Leben ist zu Ende und nach 15, 20 Jahren verschwindet mein Grabstein und dann ist alles vorbei. Vielleicht sehe ich mein Leben aber auch so, dass es sich einbettet in die Existenz Gottes, dass am Anfang irgendwo Gott steht und irgendwann mal komme ich mit meinem Leben, Gott gewirkt, auf die Erde. Im Gesamtbild der Ewigkeit ist mein Leben recht kurz. Aber mein Leben ist eingebettet in die Existenz Gottes. Und Psalm 90, Vers 10 drückt das dann vielleicht so aus. Unser Leben dauert 70 Jahre, 80, wenn es voll Kraft war, und das meiste davon war nur Mühe und Last. Schnell geht es vorbei und fliegt davon. Vielleicht ist das manchmal so unsere Wahrnehmung, aber im Blick auf die Gottesperspektive trägt es halt über dieses Leben hier hinaus. Die erste Linie zeigt, dass ich mit meinem Leben, während meinem Leben im Mittelpunkt stehe. Dann kommt der Tod und ich bin weg, bedeutungslos. Die zweite Linie zeigt, dass mein Leben eingebettet ist in die Existenz Gottes, der von Anfang an war und in Ewigkeit sein wird. Und damit sind wir als Geschöpfe nicht der Mittelpunkt des Universums, sondern Jesus Christus ist das Zentrum unseres Seins. Aber mein Leben hat eine Bedeutung einfach über den Tod hinaus, hinein in die Ewigkeit. Ich möchte euch mit einem zweiten Bild, mit zwei Weltanschauungen konfrontieren. Ich glaube, wir alle sind mit dieser Weltanschauung groß geworden. Ja, in der Schule wurde diese Karte uns vorgelegt und gesagt, so ist die Welt. 1998 bin ich mit Diana in Neuseeland gewesen und ich bin mit einer neuen Weltanschauung konfrontiert worden. Ich habe mir vorher nie darüber Gedanken gemacht, dass die Welt anders aussehen konnte. Aber in Neuseeland, in Ozeanien, sieht die Welt so aus. Ja, die sagen, wir sind nicht irgendwo am Rand der Weltkarte, irgendwo verschwindend klein, sondern wir sind der Mittelpunkt der Welt. Und das löste auch irgendwo Emotionen aus. Auf einmal ist Deutschland irgendwo am Rand. Ja? Die Welt entdeckt haben, die Eroberungszüge gemacht haben. Das mag vielleicht ein einfaches Bild sein, aber in ganz vielen gesellschaftlichen und politischen Anschauungen und Entwicklungen verhalten wir uns genau so, nämlich so. Wir sind im Mittelpunkt Und alle anderen gruppieren sich irgendwo um uns herum und es fällt uns schwer, vielleicht auch manchmal so unseren Blickpunkt zu wechseln und zu sagen, nee, das muss nicht immer so sein. Ich möchte hinkommen zu Jesus Christus Anschauung und damit möchte ich landen im 1. Korinther 15. Das Kapitel hat 58 Verse. Ich möchte mich mehr auf den Rest, auf das Ende hin beschränken. Deshalb werde ich so überfliegend zusammenfassen. Und so Vers 20, 21 ist so der erste Bereich, den ich zusammenfassen möchte. Dort steht, nun ist Christus aber von den Toten auferweckt worden. Er ist der Erstling der Entschlafenen, weil durch einen Menschen der Tod kam, kommt auch die Auferstehung vom Tod durch einen einzigen Menschen. Am Anfang erklärt Paulus, warum die Auferstehung so bedeutsam ist für unseren Glauben. Und er versucht, Jesus Christus groß zu machen und seine Auferstehung und dass unser Glaube ohne die Auferstehung sinnlos ist. Wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist, sagt er, dann ist unser Glaube vergeblich und wir stecken immer noch in unseren Sünden und sind verloren. Die Predigt wäre sinnlos und unser Glaube ohne Inhalt. Und wenn wir nur für dieses Leben Christus haben, also ohne eine Auferstehung, dann wären wir die bedauernswertesten Menschen, die es gibt. Nun ist aber Jesus Christus auferweckt worden. Das ist dieser Vers 20 und der Erstling der Auferstandenen. Und dann führt er Beweise an. Jesus Christus ist auferstanden. Er ist den Jüngern erschienen. Er ist über 500 Gläubigen erschienen. Und zuletzt ist er ihm, Paulus, selber erschienen. Und dann gibt Paulus uns dieses Bild weiter, dass Jesus Christus als letzten Feind den Tod vernichtet. Dass Jesus alles unterworfen ist und dass er sich als Sohn wieder seinem Vater unterstellt. Und wenn etwas verdient, den Mittelpunkt und das Zentrum der Welt genannt zu werden, dann ist es dieses Bild, Jesus ist der Sieger über den Tod, Jesus ist der Sieger über die Sünde. Mit der Frage, wie es denn mit der Auferstehung aussieht und welche Form unser Körper aufnehmen wird, macht Paulus unmissverständlich deutlich, dass das Vergängliche, dass das Sterbliche, unser Körper aus Fleisch und Blut, nichts im Himmel zu suchen haben und verwandelt werden müssen in einen unvergänglichen Körper. Und damit steige ich dann so ein bisschen ein in 1. Korinther 15, 50 bis 58. In Vers 50 macht Paulus unmissverständlich klar, das Leben aus Fleisch und Blut wird ein Ende haben. Und hier spricht er über die Form und über die Zeit bzw. die Art und Weise. Ich lese 50 bis 58, dass wir die Verse vor Augen haben. Ich versichere euch, liebe Geschwister, Menschen aus Fleisch und Blut können keinen Anteil am Reich Gottes erhalten. Ein unvergänglicher Körper kann nicht unsterblich werden. Hört zu, ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Blitzartig, in einem Augenblick, beim Ton der letzten Posaune. Denn die Posaune wird ertönen und die Toten werden auferweckt, unvergänglich. Und wir werden verwandelt, denn dieser verwesliche Körper hier muss Unverweslichkeit anziehen, dieses sterbliche Unsterblichkeit. Wenn das geschieht, wenn das vergängliche Unvergänglichkeit und das sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann werden sich die Schriftworte der Propheten erfüllen. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist denn dein Sieg? Tod, wo bleibt dein Stachel? Der Giftstachel des Todes ist die Sünde und die Kraft der Sünde kommt durch das Gesetz. Gott sei Dank, durch Jesus Christus, unseres Herrn, gibt er uns den Sieg. Darum bleibt standhaft, liebe Geschwister, lasst euch nicht erschüttern. Tut euer Bestes für die Sache des Herrn, denn ihr wisst, in Verbindung mit dem Herrn ist eure Mühe nie umsonst. Der Körper aus Fleisch und Blut, mit Krankheit und auch Tod, wird vergehen. Und der Zeitpunkt, so sagt Paulus, wird blitzartig und unerwartet kommen. Wenn das geschieht, Vers 54, dann hat die Macht des Todes ein Ende. Der Tod ist verschlungen vom Sieg von Jesus Christus. Und Paulus lässt sich hier mit dem Zitat aus, Hosea richtig Dampf ab. Tod, wo ist dein Sieg? Wo bleibt dein Stachel? Ich weiß nicht, wie wir uns das vorstellen können, dass er sich irgendwo hinstellt und sagt, na Tod, komm doch. Ich kann drüber lachen, weil Jesus den Sieg errungen hat. Vielleicht hat Paulus auch das vor Augen, was er im zweiten Korintherbrief geschrieben hat, in Kapitel 11, wo er sagt, all das wird ein Ende haben, diese Leiden, Entbehrungen, Schmerzen, die er in der Nachfolge erlebt hat. Und am Ende kann man noch hinzufügen, einschließlich dem Tod aufgrund seines Glaubens. Er fasst dort zusammen, wie mühselig das manchmal war, wie viele unterschiedliche Dinge bis zur Steinigung er erleben musste. Und vielleicht hier ein Stück weit eingefügt. Paulus schreibt hier in 1. Korinther 15, wie es den Nachfolgern von Jesus Christus gehen wird, bei der Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. Also denen, die an ihn geglaubt haben. Nicht in diesem, aber in vielen anderen Texten wird beschrieben, wie es den Menschen ergehen wird, die nicht geglaubt haben. In Offenbarung 20, Vers 6 sagt zum Beispiel, selig sind die, die teilhaben an dieser ersten Auferstehung, die hier beschrieben wird. Die nicht bei dieser ersten Auferstehung dabei sein werden. Die zweite gilt den Menschen, die nicht geglaubt haben. Sie werden auferstehen, um von Gott auf ewig gerichtet zu werden. Sie werden in die Gottesferne verbannt, an einen Ort, den die Bibel Hölle nennt, wo Gott nicht anwesend ist, und Gottesferne ist somit das Schlimmste, was uns Menschen passieren kann. Somit ist dieser Text auch eine Einladung an jeden, der nicht an Gott glaubt. Paulus sagt, blitzartig wird der Punkt kommen, das Wiederkommen von Jesus, wo keine Umkehr mehr möglich sein wird. Blitzartig. Und deine Lebensentscheidung, wie du hier gelebt hast, mit Jesus oder ohne Jesus. Und diese Entscheidung wird dann nicht mehr umkehrbar sein. Sie ist fest für die Ewigkeit und damit steht fest, wo du sie mit deiner Entscheidung verbringen wirst. Paulus sagt, wenn das geschieht, wenn das Vergängliche, Unvergängliche, Unvergänglichkeit und das Sterbliche, Unsterblichkeit anziehen wird. Das heißt aber auch, dass es jetzt noch nicht so weit ist. Die Posaune ist noch nicht erschallt. Der Giftstachel des Todes, die Sünde ist immer noch wirksam, noch immer offenbart das Gesetz Gottes, die Kraft der Sünde im Leben der Menschen. Als Mensch, der du nicht an Jesus glaubst, bist du der Kraft der Sünde hilflos ausgeliefert. Kein Tag vergeht, wo Gottes Gebote nicht deutlich aufzeigen, dass wir nicht in der Lage sind, Gottes Gebote zu halten. Dass wir sündigen und dann mit dem Gericht Gottes preisgegeben sind. Vers 57 rückt wieder Jesus Christus in den Mittelpunkt unserer Überlegungen. Durch Jesus Christus, durch den Glauben an ihn und nur allein durch ihn, der den Tod besiegt hat, sind wir gerecht und heilig gesprochen, also die Menschen, die an ihn glauben. Das heißt, Gott sieht uns durch Jesus Christus. Unsere Sündenschuld ist bei Jesus und wir damit sündlos vor Gott, dem Richter. Das Gesetz, das uns täglich der Sünde überführt, die Forderung des Gesetzes, der Tod für die Übertretung, für das Nichthalten der Regeln Gottes, ist durch Jesus zur Erfüllung gekommen und hat somit keine Macht mehr für uns. Dieser Siegesruf von Paulus, wo ist dein Sieg, der muss mit uns Gläubigen was machen, denke ich. Und das kann nicht ohne Auswirkungen auf unser Leben bleiben. Und deshalb gibt Paulus eine knappe, aber klare und lebensumfassende Anwendung mit dem Vers 58. 57 Verse spricht Paulus über das, was Jesus getan hat, was er tut und was er tun wird. Der letzte Vers in diesem Kapitel widmet sich dem, was wir tun können und sollen. Darum bleibt standhaft, steht fest, sagt eine andere Übersetzung. Standhaftigkeit bezieht sich auf die Beständigkeit, etwas Andauerndes. Es bedeutet nicht, den Platz zu verlassen, egal was sich ereignet. Es ist ein Aufruf, schleichende Prozesse, die uns von dieser zentralen Botschaft abbringen wollen, von Jesus wegbringen wollen, aktiv zu verhindern. Standhaftigkeit spricht von Ausdauer, gerade dann, wenn Zeiten da sind, wo ich keine Hocherfahrungen im Glauben habe, sondern einfach den Wahrheiten der Bibel vertrauen muss. Standhaftigkeit braucht Training und braucht Übung. Training bedeutet Wiederholungen und geistlich gesprochen bedeutet es, bete um Freudigkeit am Wort Gottes und an seinen Geboten. Suche aktiv die Gemeinschaft mit Gläubigen und diene und lerne in Theorie und Praxis. Paulus ermutigt hier deutlich, sich an Jesus zu hängen, unabhängig von unseren Lebensumständen. Ein zweiter Gedanke, lasst euch nicht erschüttern. Erschüttert wird man von Unvorhergesehenes. Vor circa 3 Jahren sind wir Teil einer Beerdigung gewesen, wo Nachbarn ihre 12-jährige Tochter wegen eines Gehirntumors zu Grabe getragen haben. Das ist Erschütterung. Das ist erschüttert sein im Leben. Erschüttert sein bedeutet oft, dass wir uns von Menschen, die wir lieben, verabschieden müssen, weil Gott sie aus dem Leben genommen hat. Erschüttert sein bedeutet, dass Krankheit, Arbeitslosigkeit, Krieg, Verfolgung und so weiter über unser Leben einbrechen. Dinge, die wir nicht kalkuliert haben, was wir uns vielleicht nie im Leben vorstellen konnten, dass sie passieren können. Paulus ermutigt, hier erschütternden Lebenssituationen mit der Jesus-Perspektive zu begegnen. Das ist nicht das Ende, noch lange nicht. Wenn das geschieht, das mit der Posaune, dann durchdringt der Sieg von Jesus Christus alles. Sich nicht erschüttern zu lassen, heißt nicht, dass wir diesen Dingen keine Beachtung schenken sollen oder nicht trauern dürfen. Es heißt aber, dass ich all diese Dinge zu Jesus bringe und er mich in die Lage versetzt, ihn durch diese Dinge zu ehren, dass Jesus mich aus dem Zentrum des Schmerzens herausnimmt und sich selber da reinstellt. Ein drittes, tut euer Bestes für die Sache des Herrn. Wie oft sind wir pikiert, beleidigt, verletzt, wenn uns jemand auffordert, mehr für den Herrn zu tun, mehr zu geben. Wir vergleichen und wir messen, was wir tun und was andere tun. Wir kennen die, die in unseren Augen vielleicht nur nehmen und nicht genug geben. Noch bunter wird es manchmal bei der Diskussion, wie andere geben. Da geben Geschwister und dann ist es unrichtig, wie sie geben. Und dann sind da die Selbstzufriedenen und Selbstsicheren, die sich in unseren Augen selber in die Tasche lügen. Sie bringen wie die Juden im Alten Testament das Kleine, das Kranke und benehmen sich, als ob sie das Starke, Unversehrte und Gesunde gebracht haben. Und in diese Gedanken hinein bringt Jesus die Geschichte vom Pharisäer und von der Witwe. Und wir erfahren, dass in Gottes Augen 50 Euro nicht gleich 50 Euro sind. Und 50 Cent manchmal mehr sind wie 500 Euro. Und wir müssen innehalten und mit unserem menschlichen Verständnis von Gerechtigkeit, Qualität und Quantität und damit dem Beurteilen von Geben und Nehmen zu Jesus kommen, um seine Mathematik kennenzulernen. Unser Bestes zu geben für den Herrn ist, denke ich, zuallererst ein ständiges Zwiegespräch zwischen mir und Jesus Christus und dir und Jesus Christus. Und hier möchte ich einen Satz von John N. Clarson zitieren. Er war viele Jahre Gemeindegründer hier in der Region und Bibellehrer. Er richtet eine Ermahnung an Christen und Gemeinden und sagte, wir sollten eine heilige Unzufriedenheit haben mit dem bisher Geleisteten und Erreichten. Und die Betonung sollte auf das Heilige liegen. Unser Bestes zu geben heißt, dass wir uns nicht mit unseren Entscheidungen und Ergebnissen von vor 10 Jahren zufrieden geben, sondern dass eine heilige Unzufriedenheit uns immer wieder dazu anfeuert, zu prüfen, ob wir doch unser Bestes geben. Und dazu gehört auch, dass wir uns gegenseitig in diesem Bereich ermutigen und anfeuern und mit Leidenschaft für Jesus hier drangehen. Wie können wir das umsetzen? In Verbindung mit dem Herrn. Lesen wir in diesem Vers. Wie soll das geschehen? Jesus gebraucht dieses Bild von dem Weinstock und von der Rebe. Nur und nur in Verbindung mit dem Herrn Jesus sind wir in der Lage, diesem Thema überhaupt gerecht zu werden. Aber mit dem Herrn sind wir in der Lage, weit über unsere Vorstellungen das Beste zu geben. Lebenszeugnisse, wie das aus mancher Perspektive vielleicht uralte Menschen noch in die Mission gehen, gesundheitlich Schwache, die Jesus an unmöglichsten Orten dienen, Mittellose, die große Arbeiten im Reich Gottes aufgebaut haben und so weiter. Ich denke, wir kennen genügend Lebenszeugnisse. Ohne Jesus geht es uns vielleicht wie mit einem Benzintank. Der ist irgendwann mal leer und wir müssen nachtanken. Mit Jesus sollte es uns wie mit einem Fluss gehen. Man möchte meinen, dass irgendwann mal Schluss ist, aber das Wasser fließt und fließt und fließt. Und eine große Ermutigung steht am Ende dieses Verses: Eure Mühe für den Herrn ist nie umsonst. Vielleicht glauben wir manchmal, dass unseren Dienst keiner sieht, dass diese kleine Handreichung, diese kleine Sache überhaupt nicht wahrgenommen wird. Das zählt nicht, ob jemand deinen Dienst gesehen, gewürdigt und belohnt hat, wobei das gute und wichtige Dinge sein sollten, die wir aktiv praktizieren. Sei dir sicher, Jesus sieht jeden deiner unbemerkten, vielleicht nicht gewürdigten Liebesdienste für ihn, wo du menschlich vielleicht enttäuscht bist. Er sieht deine 50 Cent, die du dir abgerungen hast, und deine 500 Euro, die du nicht plakativ gespendet hast. Er sieht dich in deiner ganz eigenen Lebenssituation, die dich gerade nicht mehr machen lässt. 57 Verse, die das, was Jesus getan hat, was er tun wird und was er tut. 57 Verse, die Jesus groß machen, die unsere Augen, unsere Gedanken und unser Herz auf das Wichtige und Wesentliche ausrichten. 57 Verse, die uns zeigen, dass nicht wir die Welt retten, sondern Jesus Christus, er allein. Er ist der Sieger über den Tod und über die Sünde. Aber ein Vers, mit dem Jesus uns mit in sein Werk und sein Wirken mit hineinnimmt. Ein Vers, durch den wir Anteil haben können an seinem Sieg. Ein Vers, mit dem Jesus uns die Möglichkeit gibt, Danke zu sagen für seine Errettung und das ewige Leben, das er uns gibt. Ich hoffe, ich konnte unsere Herzen für die von Paulus beschriebene Jesus-Christus-Anschauung und die Jesus-Nachfolge-Anschauung öffnen und ein bisschen dafür gewinnen. Amen.